kann es nicht ganz einschätzen, wie das Verhältnis jetzt von Neuzugängen und schon vertrauten Leuten ist. Die Vorlesung wird so abgehalten, dass ich auf der einen Seite meine Überlegungen, Materialien, die dazu relevant sind, in einem sogenannten Wikiweb zur Verfügung stelle. Die einfachste Art und Weise, dorthin zu kommen, ist, Sie wählen die Hauptseite des Instituts für Philosophie. Das läuft auf timaios.philo.at und hier haben Sie einen Wikiweb-Link. Das ist also, es reicht im Prinzip timaios.philo.at/wiki, dann kommen Sie auf die Hauptseite, da haben Sie Lehrveranstaltungen und hier haben Sie die Vorlesung über Toleranz. Sie haben hier auch zum Nachschlagen die Ergebnisse und Unterlagen des vergangenen Semesters, wobei es sich da um zwei verschiedene Textarten handelt. Und zwar einerseits, wie gesagt, Vorlagen, Gedanken, Ton- und Bilddokumente, über die ich gesprochen habe. Zweitens aber, und das ist die Schönheit der Wiki-Software, mit der wir da arbeiten, hat sich vor allem in der zweiten Hälfte des Semesters eine ausgesprochen rege und produktive Diskussion im Anschluss an Themen der Vorlesung ergeben. Diese Diskussion wird im Wiki im Prinzip so geführt, kann so geführt werden, dass Sie, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, wenn Sie noch nicht drinnen sind, hier oben rechts auf Anmelden klicken. Für den Fall dessen, dass Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie das alles ausfüllen. Ich mache mal meinen Normalzugang. Dann können Sie beliebige Seiten kommentieren, verändern und schauen wir uns mal an. Vielleicht, also ich gehe jetzt, ich werde notgedrungen zurückgreifen auf Sachen, die schon im vergangenen Semester angesprochen worden sind, werde aber auch versuchen, das noch einmal zu bündeln und Ihnen einen Einstieg zu geben, der in einer gewissen Weise auch von Null anfängt, wenn man so sagen will. Also es fangen ja philosophische Überlegungen niemals von Null an, aber die Aufgabe, die ich mir selber stelle, ist Ihnen eine Sicht der Dinge zu geben, wo Sie jetzt auch neu anfangen können, wenn Sie den ersten Teil nicht gehört haben. Was es gegeben hat, das ist sozusagen ein bisschen Reminiszenz, ist eben eine sehr reichhaltige Diskussion innerhalb des Wikiwebs, die ich unter diesem Titel Zwischenergebnisse ein wenig zusammengefasst habe. Leute, die daran teilgenommen haben, werden sich wiederfinden, werden sich aber auch vielleicht in einer neuen Umgebung wiederfinden. Der Zweck dieser Diskussionsverläufe ist sagen wir, Bündelung, Systematisierung, aber nicht das Verfassen eines konsistenten Textes. Wenn Sie also sich einen Blick da hinein leisten, dann sehen Sie in etwa, wo die Diskussionen verlaufen sind. In ganz kurz gesagt, wie man in einer solchen Sache einsteigt, nehmen wir diese Seite. Sie sind angemeldet, Sie klicken auf Seite bearbeiten und haben ein Textfeld und in diesem Textfeld können Sie Ihren Beitrag hineinschreiben und wenn Sie damit fertig sind, dann speichern Sie den Artikel und dann ist Ihr Beitrag hier mit drinnen. Für diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben, gibt es eine Sandkiste ganz am Anfang des Wikis. Wenn Sie auf Hauptseite klicken, gibt es eine Sandkiste, da kann man es ausprobieren, Sie bearbeiten das und schreiben hier hinein Hallo, um was ganz besonders Intelligentes zu schreiben. Sie haben hier Hallo. Wenn Sie, was sich empfiehlt, dazu schreiben wollen, dass Sie es sind, die Hallo geschrieben hat, klicken Sie da oben rechts auf das Symbol mit der unterschriftartigen Signatur und Sie wissen, wer das wann geschrieben hat. Eignet sich gut, ist vor allem deswegen interessant, dass man sich beziehen kann auf bestimmte Textbeiträge, weil Sie wollen ja auch, dass man Ihren Namen mit Ihren Gedanken verbindet. Wenn Sie der Auffassung sind, dass das doch keine so tolle Idee ist, was Sie da geschrieben haben, dann löschen Sie es wieder und es ist nichts passiert. So viel reicht mal, denke ich, dazu. Wir kommen im Laufe des Semesters immer wieder mal darauf zu sprechen. Gehen wir doch jetzt, um das nochmal nachzuzeichnen, in diese Ansicht. Da sehen Sie auch ein wenig, was ich jetzt für die nächsten Stunden vorhabe. Wir haben im vergangenen Semester nach sehr, sehr langen Annäherungsschritten haben wir dann einen Sprung gemacht inhaltlich zu Formen der Negation. Die These war die, dass in diesem kleinen Wort nicht eine sehr unterschiedliche Verständnisweise von Ablehnung, von Gegensatz, von Widersprüchen enthalten ist und dass das etwas zu tun hat mit den Möglichkeiten von Toleranz. Ich werde auf diese Sache der Negationsformen bald zurückkommen. Wir sind dann von den Negationsformen weitergegangen zum Carnap'schen Toleranzprinzip und sind dann stecken geblieben am Ende von Überlegungen über das, was Carnap als Toleranzprinzip versteht. Die nächste Einteilung, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, nennt sich Zwischenergebnisse und das ist jetzt die Konstruktion, mit der ich versuche, ein Resümee zu ziehen aus wichtigen Überlegungen des vergangenen Semesters, um das auch so aufzubereiten, dass man jetzt hier neu anfangen kann. Das wird uns so ähnlich wie die Annäherungen vor einem halben Jahr jetzt auch wieder ein bisschen länger beschäftigen. Es ist mir an solchen Stellen immer wichtig, Themen auch ein bisschen breiter darzustellen, auf die Gefahr hin, dass es nicht auf den ersten Zugriff gleich als völlig sagen wir mal, philosophisch hochklassig erscheint, sozusagen eine Aufwärmphase. Und in dieser Aufwärmphase werde ich Ihnen eben ein paar Beispiele bringen, um das Thema einzuführen. Dann aber, das ist der nächste Plan der Vorlesung, werde ich dann wieder zurückkommen hierher zu diesem sogenannten Principle of Charity von Quine, das sich aus Carnap's Toleranzprinzip ergibt und davon weitergehen in eine Überlegung zur Logik des Toleranzbegriffes. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich dann von diesen logisch-systematischen Überlegungen übergehen, eher in dann auch Themen der politischen Philosophie, wie das in der gegenwärtigen Diskussion der politischen Philosophie aussieht. Was an der Stelle immer auch zu sagen ist, wie kriegt man ein Zeugnis? Ich habe am Ende des Semesters eine schriftliche Prüfung gemacht. Sie können, wenn Sie wollen, auch mündlich zu mir in die Sprechstunde kommen, auch dann, wenn Sie den Termin der schriftlichen Prüfung nicht wahrnehmen können. Diese schriftliche Prüfung, hier habe ich also das zusammengestellt, das habe ich schon gesprochen, und jetzt eine Besonderheit, mit der ich die Verknüpfung zwischen den beiden Semestern leisten möchte, ist dieser Eintrag unter dem Titel Text zur Prüfung. Ich habe nämlich, wie manche von Ihnen wissen, zur Prüfung einen Text gegeben. Der nennt sich Die Parabel. und ist ein Produkt von Lessing, allerdings ein anderes als die Ringparabel. Die Ringparabel werden Sie kennen, kommt vor im Nathan dem Weisen. Es geht im Prinzip darum, dass ein alter, guter Mann einen Ring besessen hat, der vor Gott und den Menschen angenehm gemacht hat und der immer nur dem ältesten, dem liebsten Sohn übererbt werden durfte. Er hat aber jetzt dann mal drei Söhne gehabt, die er gleich lieb gehabt hat. Von Töchtern ist in dieser Parabel nicht die Rede. Das hat ihn in die Schwierigkeit gebracht, dass er niemanden enttäuschen wollte. Er hat darum drei gleich aussehende Ringe produziert und dann haben die Rechtsstreitigkeiten begonnen. Die drei Söhne haben sich vor dem Richter wiedergefunden und die Parabel läuft darauf hinaus, dass es bestimmte Strategien gibt in einem solchen Streit oder nicht gibt in einem solchen Streit zwischen konfligierenden Ansprüchen, die man nicht nach einem Verfahren einfach entscheiden kann, zu richten, wie man damit umgeht, kurz gesagt. Darüber ist viel gesagt worden. Ich komme nochmal implizit darauf zurück, will das aber jetzt nicht mehr eigens ausbauen. Ich habe mir gedacht, dieser Text, also nachdem ich ihn schon Ihnen zur Prüfung vorgelegt habe, muss ich auch was dazu sagen. Also wenn man eine Frage stellt, dann soll man selber die Antwort auch wissen. Und ich habe mir also gedacht, es ist hochnotwendig, dass ich Ihnen jetzt fairerweise auch meine Deutung dieser Sache sage. Die Lektüre der Arbeiten zur Prüfung war sehr instruktiv und es gab einige Beiträge, die ganz ausgesprochen ins Schwarze getroffen haben. Ich habe, darum ist ein bisschen schwierig, sich sozusagen mit der Frage zu beschäftigen, was für eine Art von Text ist eine Prüfungsarbeit? Ist das eine persönliche Mitteilung, wo es eigentlich eine Vertrauensverletzung ist, wenn man diese persönliche Mitteilung veröffentlicht? Ich habe es riskiert, einige von Exzerpte aus den Prüfungsarbeiten auch mit Namen hinzuschreiben, und zwar deswegen, weil ich die so gut finde. Wenn Sie sich da finden und nicht einverstanden sind, können Sie selber löschen, gerne. Und im ersten Fall habe ich eine extra Schwierigkeit gehabt, darum habe ich NN hingeschrieben. Das ist nämlich eine Bemerkung, die ich ausgesprochen hilfreich und wichtig finde, die aber einen klaren Fehler enthält, nämlich im Gegensatz zu Lessing fehlt mir bei dieser Parabel, das ist aber Text von Lessing, das war sogar sichtbar unten am Text. Jetzt bin ich in die Schwierigkeit gekommen, entweder ich bessere den Text gegen die Aussage des Autors aus und dann kann ich den Autor hinschreiben, oder aber ich schreibe den Autor hin und lasse ihm den Fehler so drin. Deswegen, also wenn der Autor, die Autorin da ist, dann kann sie damit verfahren, wie es ihr recht scheint. Also was ich jetzt als erstes tun werde, ist unter Hinweis auf einige von den Bemerkungen aus den Prüfungsarbeiten dieses Thema der Parabel noch einmal aufzugreifen aus der Prüfungssituation und Ihnen damit nochmal vor Augen zu führen, worum es mir geht, ja, im Prinzip in dieser Veranstaltung. Diese erste Bemerkung, ja, vielleicht mache ich vorher jetzt noch eine kurze Pause, gibt es zu diesen einführenden prozeduralen Bemerkungen noch Fragen? Ja?
Inwiefern wird denn die schriftliche Prüfung ablaufen? Also kriegen wir dann konkrete Fragen?
Sie haben ungefähr so wie das. Sie kriegen einen Text, so, weiß nicht, ob es mir gelingen wird, das so gut zu treffen wie das letzte Mal. Das war in dem Fall ein Text von drei Seiten und die Erwartung ist, dass Sie, das sollte ich vielleicht jetzt auch gleich sagen, das ist nämlich etwas, was mir leider ein bisschen zu spät, also für mein eigenes Gefühl ein wenig zu spät deutlich geworden ist bei der Benotung dieser Arbeiten. Ich habe zwar darüber geredet, dass es einen Auftrag des Rektorats gibt, die Noten der Philosophie von 1,0 im Durchschnitt mehr oder weniger ein bisschen runterzudrücken, dass man also nicht mehr davon ausgeht, dass alle Leistungen aller hier Studierenden im Prinzip alle sehr gut sind, ohne weitere Einschränkung. Das ist ein eigenes Thema, das was ich jetzt hier auch nicht besprechen möchte. Ich habe also gesagt, ich werde sozusagen jetzt etwas anders bewerten, und die Art und Weise, wie ich das bewertet habe, wenn Sie sich fragen sollten, und in jedem Fall sage ich es jetzt, wie ich es am Ende dieses Semesters bewerten werde. Es hat sich herausgestellt, es gibt drei relativ klar unterscheidbare Kategorien im Zusammenhang mit dieser Parabel. Es gibt Leute, die haben das nacherzählt, nachfühlend nacherzählt, was da drinnen steht. Es gibt Leute, die haben das, was da drinnen steht, verbunden mit Inhalten der Vorlesung. Und es gibt Leute, die haben interessante eigene Gedanken dazu gefügt. Das kann man ziemlich konsistent quasi beobachten in diesen Arbeiten. Und die Noten waren entsprechend 3-2-1. Ich bin deswegen ein bisschen selbstkritisch diesbezüglich. Ich habe am Anfang gesagt, ich erwarte mir, dass Sie mit diesem Text so umgehen, dass Sie ihn in den Kontext des in der Vorlesung Gehörten setzen. Ich hätte da noch dazu sagen sollen, das gibt ein Gut. Und wenn Sie noch eigene gedankliche Arbeit erkennbar da hinein investieren, dann gibt es das sehr gut. Was also sehr gut, ja? Richtig. Es hat sich ergeben im Laufe des Semesters, wie gesagt, dass das Wiki immer stärker frequentiert worden ist, auch als ein Diskussionsmedium. Und ich habe an der Stelle gesagt, und das würde ich hier auch sagen, viel besser als am Ende des Semesters in einer einstündigen oder eineinhalbstündigen Klausur einen solchen Text zu kommentieren, ist eigentlich während der Vorlesung nicht viel besser, aber so mindestens so gut, und vor allem für die Allgemeinheit sinnvoller, ist während der Vorlesung im Wiki über die Inhalte der Vorlesung zu operieren. Ich sage vielleicht hier, nein, sage den einen Gedanken zu Ende. Das hat nämlich nicht nur den schönen Charakter, dass man sieht, dass sie ständig dran teilnehmen oder zumindest sozusagen Stichproben dran teilnehmen, sondern es hat die besondere Schönheit, dass das, was ich mir jetzt hier angetan habe, nämlich ihre Auffassungen da selbst hineintippen, damit andere Leute es auch sehen, von ihnen selbst geschehen kann, und alle können es sehen. Also jeder hat was davon, was genau in einer Prüfungssituation nicht ist. Sie sitzen separat, schreiben ihre Sachen, reichen das ein und der Rest der Bevölkerung hat nichts davon. Das ist etwas, was auf eine neue Art und Weise philosophische Kooperation möglich macht. In dem Zusammenhang sage ich jetzt noch eine Sache, die ich nicht gesagt habe im Zusammenhang mit dem Wiki. Immer dann, wenn Sie auf eine solche Seite gehen, finden Sie eine Diskussionsseite dazu. Ich muss mich da jetzt muss ich sozusagen kurz warnen, ich habe ein Style-Sheet zur Anzeige der Wiki-Inhalte, wo die entsprechenden Button unten sind. Wenn Sie sich normal als erstes anmelden, sind für Sie die Buttons oben auf der Seite. Aber der Inhalt ist dasselbe. Einerseits Seite bearbeiten, das habe ich schon gesprochen, und hier gibt es Diskussion. Und wenn Sie auf Diskussion zu einer Seite klicken, kriegen Sie ein freies Sheet, wenn noch nichts da ist, oder aber Sie treffen auf andere Diskussionsbeiträge und können hier unter Diskussion tätig werden und können zwischen Artikel und Diskussion. Hier ist der Artikel. Es gibt also, ich verwende den Artikel jeweils sozusagen zur Inhaltspräsentation, und die Diskussion steht zur Verfügung für diese Sachen, was nicht heißt, dass Sie nicht auch mal im Artikel etwas ändern können.
Haben die letztsemestrige Vorlesung wirklich
Ja, ja. Nein, Sie können einfach am Donnerstag in die Sprechstunde kommen. Das ist also die eine Sache mit der Diskussion. Und das Zweite ist, Sie wollen, wenn Sie am Laufenden bleiben wollen, wenn Sie in etwa mitbekommen wollen, wie Diskussionen hier ablaufen, dann ist es gar nicht empfehlenswert, hier immer hier herumzusuchen, wo allenfalls etwas Neues steht, sondern Sie haben hier einen Button Letzte Änderungen. Und auf diesen letzten Änderungen finden Sie die Seiten, in denen sich gerade etwas abgespielt hat. Das ist also der schnelle Weg dazu. Jetzt gehe ich wieder zu den Prüfungsarbeiten. Also die erste Bemerkung, die mir da sinnvoll erscheint, ist in der Parabel, ich komme dann gleich auf die Parabel, also Sie müssen nicht glauben, dass ich die jetzt einfach voraussetze. In der Parabel fehlt mir doch ein wenig die Bissigkeit, obwohl Lessings Parabel, das ist die Ringparabel, an manchen Stellen hinkt, wie wir besprochen haben. Das ist deswegen, denke ich, doch bedenkenswert, weil es trifft zu, es ist eine wichtige Beobachtung. Diese zweite Parabel ist lange nicht so bissig, schlüssig, eingängig, kompakt wie die Ringparabel, und nicht umsonst ist sie darum sozusagen nicht so populär. Man muss sie suchen. Es ist eher etwas für Sonderinteressierte. Aber, und das ist jetzt der Punkt, und das ist auch der Punkt, warum ich sie gewählt habe, sie zeigt gerade in ihrer Verquerheit, wie wir sehen werden, also gerade darin, dass da manches nicht so bissig ist, wie man sagen will, zeigt sie Probleme, die Lessing in der Ringparabel nicht mehr in den Griff kriegt, und Probleme darüber hinaus, die mir wichtig sind, im Zusammenhang mit der Ringparabel und im Zusammenhang mit der Toleranz. Es ist also ein zweiter Blick auf diesen Problembereich, der gerade deswegen, weil es mehr eine Skizze und nicht so sehr ein Gemälde ist, sozusagen auch was weniger Finales und was Experimentelleres hat. Der Herr Thomas Witter hat in diese Richtung geradewegs argumentiert und hat sehr was Wichtiges gesagt. Ich sage Ihnen, weil ich es jetzt hier sehe, zeige ich es Ihnen nur, Sie sind herzlich eingeladen, solche Tippfehler zum Beispiel zu verbessern, wie das mit dem Eindruck. Das mache ich jetzt nicht immer, aber ich zeige es Ihnen nur zur Anschauung. Sie machen aus dem großen I ein kleines I und speichern das. Ich habe den Eindruck, dass die Parabel gewissermaßen den thematischen Kreis der Vorlesung schließt und zu den Anfängen zurückführt. Konkret muss ich an den kabarettistischen Beitrag zum Begriff der Toleranz denken. Das ist Gerhard Polt, den Sie in auf der Annäherungsseite, auf der ersten Seite, haben Sie ein kleines Tonsegment, wo er sich lustig macht über gängige Verwendungen des Toleranzbegriffes. Es scheinen mir einige Punkte, die während der Vorlesung aufgetaucht sind, nicht sonderlich gut mit dem Bild der Parabel vereinbar zu sein. Und das ist nun tatsächlich genau das Motiv, das mich auch geleitet hat, wie ich diese Parabel ausgewählt habe. Ich wollte sozusagen testen, wie sie vor dem Hintergrund der Ringparabel und jetzt mit der Vorgabe dieser anderen Parabel, wie sie damit umgehen, was in diesen Parabeln ausgespart ist, was anders funktioniert. Das möchte ich Ihnen also hier vor Augen führen und gehe jetzt mal zu der Parabel selber über, wobei ich zweierlei machen werde. Ich denke, ich werde zuerst die Zusammenfassung, ich werde zuerst den Vergleich machen. Diese Maus ist leider ziemlich krank. Ich werde Ihnen zuerst mal kurz nur sagen, was der Inhalt der Parabel ist, für die, die es nicht noch gelesen haben. Dann werde ich einen Vergleich machen und dann können wir es uns nochmal ein bisschen spezifischer im Text der Parabel selber ansehen. Parabel, um die es hier geht, läuft darauf hinaus, dass es ein weiser König einen großen, unermesslichen Palast hat. Dieser Palast hat eine sehr sonderbare Architektur. Ein Studierender hat das auf eine sehr glückliche Art und Weise als Hundertwasserhaus charakterisiert. Also stellen Sie sich vor, ein Hundertwasserhaus, wo man sich, also ein idealisiertes Hundertwasserhaus, wo kein Mensch weiß, warum da so viele Eingänge sind, wo die Eingänge sind, wo die Fenster sind, wie da irgendwo ein Licht reinkommen soll. Also ein undurchschaubares Geflecht von Architektur, und dieser zentrale Palast ist aber auf lange Zeit sozusagen, er hat sich bewährt. Es gibt einige Gründe, wenn es auch keine Vernunftgründe sind. Es wird in der Fabel gesagt, klarerweise, aufs Erste scheint es sinnvoll zu sein, auf jeder Seite des Palastes eine Eingangstür und viele große Fenster. Das wäre sinnvoll, das ist dort nicht. Aber es hat sich das andere doch bewährt, und die Leute, die sich aufgeregt haben dass es nicht so ist, haben übersehen, dass die vielen kleinen Türen dazu da sind, dass die Leute sehr schnell in den Palast kommen, dass also ganz allgemein das rationale Muster einer Funktionalarchitektur an der Stelle gar nicht zweckentsprechend ist, dass insgesamt das Licht mehr von oben als von der Seite kommt. Das ist eine Anspielung auf die göttliche Erleuchtung, die, also der Palast selber sind die Weltreligionen, diese Weltreligionen, die von göttlicher Erleuchtung ihr Licht bekommen und nicht so sehr aus Fenstern. Diese sonderbare Palastkonstruktion hat auch aus der Geschichte einige Grundrisse. Es gibt also Zeichnungen, Grundrisse, die vorgeblich den Masterplan des Palastes wiedergeben, die allerdings den Nachteil haben, dass da verschiedene Zeichen und Skizzen drauf sind, die kein Mensch mehr verstehen und lesen kann, sodass sich bestimmte Schulen herausgebildet haben, die diese Grundrisse unterschiedlich interpretieren und die sich unterschiedliche Vorstellungen darüber machen, wie denn insgesamt der Palast nun tatsächlich organisiert ist. Und wenn es darauf ankommt, streiten die sich gegenseitig um den richtigen Grundriss. Es gibt einige wenige, die sagen, lasst uns doch nicht über diese Grundrisse streiten. Wichtig ist, dass das Ding funktioniert dass wir alle den Eindruck haben, unter der Oberhoheit eines weisen und gerechten Herrschers können wir an dieser Stelle gut arbeiten. Das bekommt denen aber nicht besonders gut. Sie werden gescholten als Agnostiker, sie sind auch Agnostiker in einer gewissen Weise, und sie stehen in einem Kontrast zu der anderen Gruppe, den Dogmatikern und Dogmatikerinnen, klarerweise, die auf ihre Grundrisse schauen, ohne dass sie merken, dass der Zweck dieses Palastes ganz was anderes ist. Die Sache schleift sich sozusagen ein. Irgendwann einmal, damit endet die Parabel, gibt es einen Krisenfall. Der Krisenfall ist, dass ein Feuer ausbricht und der Palast zu verbrennen droht. An dieser Stelle des Krisenfalles greifen nun die Dogmatiker nicht zu den Löschwerkzeugen, sondern zum Grundrissen. Und statt dass sie versuchen, den Palast zu löschen, streiten sie sich darum, wo denn relativ auf die Grundrisse das Feuer ausgebrochen sein möge. Und dass die Endpointe der Parabel liegt darin, dass gesagt wird, und unter diesen Streitigkeiten wäre der Palast auch wirklich abgebrannt, wenn sich die Leute nicht getäuscht hätten, die Wächter nämlich, die Feuer geschrien haben, nicht getäuscht hätten und ein Nordlicht für eine Feuersbrunst gehalten hätten. Das ist das Ende der Parabel, das ist sozusagen die Entwarnung diesbezüglich. Nun, Das ist nicht etwas, was ich in der Prüfung wirklich erwartet hätte, weil das, denke ich, doch eine längere Beschäftigung braucht. Aber sozusagen mein Beitrag zu diesem Thema ist jetzt der folgende. Es macht Sinn, es hilft in der Sache weiter, sich eine strukturelle Analyse, einen strukturellen Vergleich zwischen dieser Erzählgestalt und den unter Erzählgestalt der Ringparabel zu machen. Also man argumentiert an dieser Stelle mal bildlich, wie Sie hier sehen. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist ein Haus statt dreier Ringe. Aber diese bildliche Argumentation, mit der ich die Vorgabe vom Lessing also ein wenig aufgreife und versuche, Themen auf eine ein bisschen illustrative Art und Weise zu behandeln, die sich auch theoretisch sehr genau behandeln lassen. Diese ein wenig bildliche Betrachtungsweise ist doch nichts, ist sozusagen nichts Poetisches oder so, sondern hat einen starken Punkt, eine starke Verankerung in der Sache. Was ist gemeint mit wenn man sich anschaut, wo sind sozusagen entscheidende Differenzpunkte? Sie haben sozusagen in der Ringparabel haben Sie ein Verhältnis von Ringen, von einem ursprünglichen Ring und drei anderen Ringen, die als Ringe aber nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Rein das sozusagen von der Logik der Story her beschrieben. Das ist ganz wichtig in der Logik der Story und auch in der Argumentation über Toleranz. Warum? Weil das ist ein sehr eigenartiges und raffiniertes Verhältnis zwischen Einheit und Vielheit. Die Einheit ist gegeben durch die Suggestion, da gab es einen Ring. Und die Vielheit ist gegeben dadurch, dass gesagt worden ist, im Laufe der Geschichte hat sich dieser Ring verdreifacht. Und dann gibt's eine Rücknahme dieser Vielheit. Es ist zwar so, dass die Vielheit dieser Ringe als physische Ringe noch vorhanden ist, das heißt, es sind dreimal dieselben Ringe, aber diese Art von Vielfältigkeit, die zählt nicht mehr, die gilt nicht mehr, die wiegt nicht mehr, weil die Ringe voneinander nicht mehr zu unterscheiden sind, die haben keine Besonderheit. In dieser Konstellation spiegelt sich wieder, was wir längere Zeit besprochen haben, vergangenes Semester, dass die Unterschiedlichkeit der Religionen zwar einerseits eklatant ist, es wird auch im Nathan den Weisen vom Fürsten wird es auch gesagt, es ist doch klar, dass die Speisegebote der Juden und der Christen und des Islams sehr unterschiedlich sind. Also scheint ja da sehr unterschiedliche Ausprägungen der einzelnen Religionen zu geben. Aber die Absicht vom Lessing ist darauf hinzuweisen, dass obwohl das Unterschiede sind, können an diesen Unterschieden vernünftige Urteile über das Verhältnis der Religionen nicht gemacht werden, weil jede Person an dieser Stelle ihr eigenes Recht hat. Und wenn es nicht um einen Religionskrieg geht, sondern um eine Beurteilung dessen, was zwischen Religionen passiert, muss da jede Speisevorschrift, sagen wir mal, in etwa als gleich gewertet werden. Und darum ist also das Verhältnis des einen Rings zu den drei Ringen eines zurückgenommenen Vielfalt in eine Einheit, die als Einheit vor eine Frage stellt. In der Parabel Nummer 2 schaut die Sache anders aus. Da ist nämlich dieses Verhältnis von Einheit und Vielfalt unaufgelöst und wird nicht in dem Sinn zurückgenommen, wie in der Ringparabel, dass das 100-Wasser-Haus ist eine Konstruktion, die Einheitlichkeit des Hauses und die Unaustauschbarkeit, die nicht miteinander sozusagen überschaubar und transparent in Verbindung zu setzenden Verschiedenheiten in eine Baukonstruktion hineinnimmt. Es geht also nicht, ist sozusagen, also man könnte sagen, es gibt quasi zwei Entwarnungen, es gibt zwei Weisen, wie man das Problem, das Lessing hier hat, depotenzieren kann. Das eine ist, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, so von der Art und Weise, wir haben ein Haus, das Haus ist das Haus, das Gott für die ganze Welt, also der Palast ist das, ist sozusagen das, was die der Bereich der Nähe zum Herrn, zum Herrscher, zum Gott, und da gibt es viele Wohnungen. Und unter diesem Aspekt könnte man sagen, es gibt den einen Plan und da gibt es die vielen Wohnungen, die schauen halt unterschiedlich aus. Das ist sozusagen die Sache mit dem einen Plan. Dabei ist davon auszugehen, dass es diesen einen Plan gibt und dass jemand gibt, der den kennt. Die andere Art und Weise mit dem Problem, sagen wir mal, spannend umzugehen, ist zu sagen, es gibt eben viele Unterkünfte, was ich hier geschrieben habe. Es gibt unterschiedliche Häuser und die unterschiedlichen Häuser sind sozusagen jeweils nach ihren Gesetzen gestaltet, aber sie sind nicht ein Haus. Die Besonderheit in der Parabel besteht darin, dass es den einen Palast gibt, von dem man nicht weiß, wie die Sachen in dem Palast zusammenhängen. Das ist also eine Form der Verbindung von Einheit und Vielfalt, die weniger glatt funktioniert, wie das in der Ringparabel. Zweitens gibt es einen König statt eines Richters. Und das ist auch nicht unerheblich. Die Pointe in der Ringparabel besteht darin, dass es eben wie beschrieben diese voneinander nicht unterscheidbaren Ringe gibt und dass der Richter nun vor der Frage steht, wie beurteilt man ununterscheidbare Geltungsansprüche, und damit ist impliziert, dass gesetzt den Fall, man macht einige Voraussetzungen mit Lessing und mit der Aufklärung, so wie ich gesagt habe, eine Enthistorisierung und Entkontextualisierung von Glaubensansprüchen, die ja drinnen stecken, in dem, dass man sagt, die Geltung, also das Ansehen dieser Ringe ist nicht voneinander zu trennen. Gesetzt man macht eine solche Voraussetzung, dann führt die Ringparabel zu einer Suspendierung des Urteils. Nämlich dazu, dass der Richter sagen kann, wollt ihr mich quälen? Ihr wollt von mir ein Urteil, wo ich kein Urteil sprechen kann? Und das ist die Antwort auf die dringliche Frage, wie reagiert man auf den Streit der Religionen in der Ringparabel. Das ist verbunden mit der Richterposition, dass also derjenige, der das Ding auflösen soll, einem vernünftigen Verfahren zuführen soll, in die Situation kommt zu sagen, ich muss hier mein Urteil suspendieren. Das muss ich im Laufe der Zeit weiter herausstellen. Das schaut hier überhaupt nicht so aus. Es gibt keinen Richter, sondern was es gibt, ist auf der einen Seite ein König. Der König hat in etwa die Funktion des alten Vaters, könnte man sagen. Aber zweitens, und das ist das Interessante, und da bin ich sagen wir mal, sehr aufmerksam geworden, weil das ein Punkt ist, der mir wichtig ist und den ich auch in der vergangenen Veranstaltung immer wieder unterstrichen habe. Es gibt, und der, dieser Punkt betrifft die Sprechposition der Aufklärung. Von welcher, aus welcher Seite, aus welcher Sicht ist der Beitrag zu sehen, der auf Relativierung von Geltungsansprüchen und auf die sozusagen auf die Rücknahme von Insistenz auf historischen Gewachsenheiten und auf Transparenz besteht. Von welcher, auf welcher Seite steht eine solche Einstellung? Das Interessante an der Parabel ist, dass in der Parabel eine Rolle für die, was ich genannt habe, Agnostiker, für die man kann es, sagen wir mal, mit dem philosophiehistorisch eingeführten Terminus der Theisten, also derjenigen, die einfach nur an Gott glauben und sich nicht die Frage stellen, in welcher Offenbarungsreligion hat sich Gott gezeigt, also in dieser agnostischen Position sich befinden. Diese Leute in der agnostischen Position sind vorgesehen, sind in dieser Parabel vorgesehen. Das sind Leute, von denen Lessing sagt, einige wenige, schauen wir es dann gleich nochmal an, einige wenige haben sich an diese Grundrissstreitigkeiten nicht gehalten. Das sind aber Leute, die ganz genauso wie die Dogmatiker, denen es um die Grundrisse geht, involviert waren, also involviert sind in dem Zusammenhang. Das sind Mitstreiter und das ist deswegen eben instruktiv, finde ich vor allem instruktiv, weil wir im Zusammenhang mit Toleranz immer wieder auf das Thema gestoßen sind, dass man für Toleranz einen Schritt zurück braucht, dass man eine Betrachtungsweise braucht, die nicht geradewegs in einer Weltdeutung oder in einer Sprachinterpretation liegt, sondern ein Bewusstsein davon, dass das eine Möglichkeit ist, das ist einigermaßen alltagsverständlich und selbstverständlich, und dass dieses einen Schritt sich selber distanzieren, einen Schritt zurückgehen, dass das einen in eine Position bringt, die auch eine Einschätzungs- und Richterposition sein kann, die also gegenüber dem Blinden, Anführungszeichen, verhaftet sein, ausgerichtet sein auf eine Sache, eine Form von Vernunft und Überlegenheit mit sich bringt, für die man beanspruchen kann, dass das ein höherer Grad von Verständnis, von auch natürlich von Charaktereigenschaft ist. Solche Sachen sind immer wieder gesagt worden. An der Stelle hier wird sehr deutlich, dass solche Positionen auch, also im Rahmen dieser Fabel, solche Positionen auch einfach Positionen in einem Kontext sind. Dritter Punkt, statt eines suspendierten Urteils, so wie ich es beschrieben habe in der Ringparabel, gibt es hier einen Alarm und dieser Alarm ist darüber hinaus noch dazu ein Fehlalarm. Das Dilemma, um das es hier geht, wird auf eine andere Art und Weise abgehandelt. Die Parabel operiert mit einem Ernstfall. Also das ist ein ganz entscheidender Unterschied, während die Ringparabel sagt, hier kann ich keinen Ernstfall einklagen. Sich vor den Richter zu stellen und zu sagen, so, das muss jetzt entschieden werden, welche der drei Religionen hat Recht, statt eine solche Entscheidung zu exemplifizieren, amplifizieren und zu exekutieren, sagt die Ringparabel, das geht nicht. Damit wird anders umgegangen in dieser Parabel. Da wird ein Ernstfall inszeniert. Es wird also gesagt, okay, das Feuer bricht aus. Und was passiert, wenn das Feuer ausbricht? Das ist jetzt ein Punkt, der deswegen wichtig ist. Das werden wir immer wieder auch nochmal sehen, weil es im Zusammenhang mit dieser Distanznahme, die die Toleranz charakterisiert, auch immer das zweite Moment, den zweiten Gedanken gibt, kann man sich diese Distanznahme immer leisten? Gibt es nicht Situationen, in denen dieser eine Schritt zurück ein Ausweichen vor einer Entscheidungssituation und als ein solches Ausweichen dennoch eine Stellungnahme zu einer Entscheidungssituation ist, nur eine möglicherweise nicht richtige. Es gibt natürlich, wenn man vor eine Entscheidungssituation gestellt wird, durchaus die auch respektable Reaktion zu sagen, nein, ich entscheide nicht. Ich muss nicht immer entscheiden, wenn ich vor eine Entscheidungssituation gestellt werde. Es kann respektabel sein, diese Entscheidung zu verweigern. Dann ist aber die Verweigerung dieser Entscheidungssituation selber eine Reaktion zu der Entscheidungssituation und muss als solche betrachtet und überlegt werden.